Kontinent, das Magazin zu Journalismus in Europa. Kontinent nimmt Sie mit auf eine journalistische Reise durch Europa. In jeder Folge vergleichen wir die Mediensituation eines europäischen Landes mit der in Österreich.
Herzlich willkommen bei Kontinent. Heute widmen wir die Sendung der Mediensituation in unserem östlichen Nachbarland Ungarn. Dazu sprechen wir mit dem Mittel- und Osteuropa-Korrespondenten der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung, mit Ivo Mainzen. Mit dem Juristen, ehemaligen Journalisten und Ungarn-Experten Professor Peter Techet und mit der Kulturjournalistin Julia Varadi vom unabhängigen und seit letztem Februar nur mehr übers Internet ausstrahlenden Sender Clubradio. Wie ist die Mediensituation in Ungarn? Was scheint ähnlich zur Lage in Österreich? Oder was unterscheidet sich? Dazu heute mehr bei Kontinent.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Ungarn betreibt nicht nur TV- und Radioprogramme, sondern unter dessen Dach befindet sich auch die ungarische Nachrichtenagentur MTI. Das wäre so, als ob der ORF neben seinen eigenen Nachrichten auch noch die APA-Nachrichtenmeldungen als Infogrundlage für alle anderen Medien im Land mitverfassen würde.
Was glauben Sie, Peter Techet? Warum gibt es denn so wenig Medienbewusstsein? Warum gehen die Menschen für die Freiheit der Medien nicht auf die Straßen? Warum gibt es kein Fridays for Future für sichere Quellen? Was denken Sie, ist da der Hintergrund? Dieses Problem haben wir ja nicht nur in Ungarn, das haben wir ja auch in Österreich, wo die Mediensituation gar nicht einmal so wahnsinnig viel besser ist, wenn man an die Inhaberfamilien der Medien denkt. Nur der ORF zeichnet sich selbstverständlich in seiner Qualität.
Und das ist ein ziemlich wichtiger Unterschied.
Da haben Sie recht. Ich bin auch ein großer Freund des ORF. Aber trotzdem haben wir irgendwie, obwohl die Österreicherinnen und Österreicher 8 bis 10 Stunden am Tag mit Medien zu tun haben, überhaupt keinen Aufschrei, dass es kein Informationsfreiheitsgesetz gibt, dass es keine ordentliche Presseförderung gibt und dass es vor allem auch ein Phänomen gibt, das sich sichtlich in Ungarn wie in Österreich darstellt, nämlich dass sich die öffentliche Hand mit Inseraten den Goodwill der Zeitungen kauft oder der Medien im Allgemeinen und durch diese Inseratenkorruption die Abhängigkeit der Medien von der öffentlichen Hand hergestellt wird, wieder über den Markt, also auch wieder ganz legal eigentlich. Wie kann man Bewusstsein verändern?
Also eines ist, man muss schon sagen, es gab immer wieder Demonstrationen in Ungarn, also zum Beispiel die ersten größeren oppositionellen Demonstrationen schon 2011, 12, die waren praktisch für die Pressefreiheit organisiert. Also es gab auch eine Bewegung, 1 Million Menschen für die Pressefreiheit. Das war schon immer ein Thema in Ungarn und es gab schon, wie gesagt, große Demonstrationen dafür oder immer wieder, wenn die Regierung zum Beispiel das Staatsfernsehen wirklich oder das öffentlich-rechtliche Fernsehen zu einem Staatsfernsehen gemacht hat oder als private Medien von regierungsnahen Oligarchen gekappt wurden. Da gab es auch immer wieder Demonstrationen. Also ein gewisses Bewusstsein ist schon da und es gibt immer noch unabhängige Medien, die natürlich nur mit Hilfe von ihrer Leserschaft eigentlich funktionieren können. Und dadurch gibt es immer noch eine kritische Öffentlichkeit, in der diese Themen noch thematisiert und besprochen werden. Es gab Demonstrationen, zum Beispiel 2018 gab es eine riesengroße Demonstration vor dem Gebäude vom staatlichen Rundfunk, wo auch oppositionelle Politiker versucht haben, sogar in das Gebäude reinzugehen, weil sie eigentlich nie eingeladen werden. Also das ungarische Staatsfernsehen funktioniert so, dass sie oppositionelle Politiker nie einladen.
Die Anzahl der Zeitungsverlage in Ungarn ging 2008 von 43 Zeitungsverlagen auf nur mehr 16 im Jahr 2017 zurück. Auch die Anzahl der Fernseh- und Radioangebote ist drastisch rückläufig.
Aber für einen gewissen Teil der Gesellschaft sind immer noch die staatlichen Medien die einzige Quellen, schon auch deswegen, weil auch alle regionalen Tageszeitungen regierungsnah geworden sind. Wobei auch, das muss man auch sagen, das können wir auch vielleicht thematisieren, dass auch viele deutsche Unternehmer daran eine, sagen wir mal, negative Rolle gespielt haben, weil sie auch bereit waren, ihre Zeitungen oder ihre Online-Zeitungen an regierungsnahen Oligarchen zu verkaufen. Zum Beispiel Deutsche Telekom hat bis 2005 die größte Nachrichtenportal in Ungarn, Origo. Also der war der Eigentümer von diesem großen Nachrichtenportal und damit Deutsche Telekom sozusagen andere gute Verträge mit der Regierung abschließen kann, haben sie diesen Nachrichtenportal einen regierungsnahen Oligarchen verkauft. Es geht nicht nur darum, dass sie rechtskonservativ etwas interpretieren, sondern sie lügen über die oppositionellen Politiker, die verfälschen Nachrichten, die diffamieren. Also es ist wirklich auf russische Art und Weise, was sie dort machen. Und zum Beispiel viele regionale Tageszeitungen gehörten deutschen Unternehmen, die auch bereit waren, eben für Steuersenkungen und so weiter ihre Tageszeitungen abzugeben. Oder die größte oppositionelle Tageszeitung neben Sobotscha gehörte Ringier. Und das war auch verkauft. Dort hat ein gewisser Beziner, ein österreichischer Unternehmen, auch eine Mittelrolle gespielt, weil zuerst war er derjenige, der diese Tageszeitung pro forma gekauft hat und dann einfach zugemacht hat.
Und da gibt es ja auch noch die verschärfende zusätzliche Komponente, dass auch die ungarische Nachrichtenagentur inzwischen dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingegliedert ist. Etwas, was ein absolutes No-Go darstellt, weil dann kommen ja sozusagen die Informationen wieder aus diesem Propagandahaus und nicht aus einer unabhängigen Agenturredaktion.
Genau, also Nachrichtenagentur MTE ist auch Teil von diesem großen Konglomerat, heißt MTVA, und da gehören auch staatliche Rundfunk, Fernsehen und auch Nachrichtenagentur. Und es stimmt, also zum Beispiel Nachrichtenagentur berichtet nichts über oppositionelle Ereignisse. Also im Sommer und im Herbst gab es diese sogenannte Vorwahlen in Ungarn, wo die Opposition versucht hat, ihre Kandidaten, Kandidatinnen auszuwählen, also wie in den USA, dass alle Kandidaten, Kandidaten in den Wahlkreisen, aber auch für die kommenden Wahlen als Ministerpräsidentkandidaten wirklich von den oppositionellen Wählern und Wählerinnen ausgewählt werden konnten. Und das war wirklich ein monatelanger interessanter Prozess. Natürlich alle unabhängigen Medien haben darüber berichtet und im staatlichen Nachrichtenagentur gab es null.
Und gerade wenn man weiß, dass die Nachrichtenagenturen ja der Hauptlieferant für Online-Plattformen geworden sind, von kleineren Zeitungen oder von kleineren Magazinen, dann kann man sich vorstellen, dass das natürlich noch einmal ein Vervielfältigungseffekt ist für
genau,
Fake News.
Genau, und wie gesagt, all diese regionale Zeitungen gehören einem großen Konglomerat und da gibt es keine, also zum Beispiel ist auch eine Erneuerung von diesen Fidesz-nahen Medien, dass sie es nicht einmal zulassen, dass ihre eigenen Medien eigene Redaktionen haben, sondern es gibt nur eine einzige Zentralredaktion in Budapest, die praktisch eigentlich dem Propagandaministerium unterstellt ist. Und in diesen zentralen Redaktionen werden die innenpolitischen und außenpolitischen Nachrichten geschrieben und die regionale Zeitungen müssen die einfach nur übernehmen, also copy-paste-mäßig. Diese Stiftung gehören alle anderen Medien, die offiziell nicht staatlich sind, aber eindeutig Fidesz-nah sind. Also früher gab es unterschiedliche Oligarchen, die der Fidesz-nah, also der Orbán-Partei nahe standen, aber die haben ihre Medien vollkommen freiwillig und umsonst an diese Stiftung abgegeben. Die haben auch gesagt, das ist wie ein Geschenk an die Nation, weil das ist ein nationales Interesse, dass endlich mal national gesinnte Medien in Ungarn über die Welt und über Ungarn berichten und nicht immer diese nationslose, kosmopolitische Linken, die das bis jetzt gemacht haben.
Und dieser Medienverbund hat eine Reichweite von über 70%, wenn ich das richtig.
Genau. Und wenn man noch auf die staatlichen Medien dazu zählt, dann kann man locker sagen, dass 80% von den Medien von der Regierung direkt oder indirekt kontrolliert ist.
Ich gehe noch einmal zurück zum ungarischen Fernsehen oder Rundfunk. Den kann man als Staatsfunk bezeichnen. Und wenn ich Ihren Worten von vorhin folge, ist das fast schon so wie Russia Today, oder? Eine reine Propagandaanstalt und überhaupt kein Audiator et altera pars mehr.
Genau, ich würde sogar sagen, Russia Today ist in gewisser Hinsicht objektiver als das ungarische Staatsfernsehen. Das ist wirklich nur Propaganda, also in der Innenpolitik werden nur Fidesz-Politiker oder Fidesz-nahe Intellektuellen zugelassen. Die erzählen ständig, wie toll die Regierung ist. Andererseits, was auch sehr wichtig für das Staatsfernsehen, dass sie ständig ein Bild von Westeuropa vermitteln wollen, dass Westeuropa sich schon am Abgrund befindet. Das ist natürlich wegen der Migration und es gibt auch Berichte ab und zu aus Österreich, aber vielleicht über Österreich zu lügen, ist es ein bisschen schwierig, in Ungarn Österreich zu nah ist, aber über Deutschland oder über Frankreich, über Schweden zu lügen, ist es ein bisschen einfacher. Und die machen ständig Berichte darüber, dass in Deutschland praktisch Bürgerkrieg herrsche, dass die Menschen sich nicht mehr trauen, auf die Straßen zu gehen. Und was der sagen wir mal, witzig oder tragikomisch, dass sie ständig auch deutsche normale Passanten auf der Straße ansprechen, die dann erzählen, wie schlecht das Leben in Deutschland ist. Und dann später hat sich herausgestellt, dass sie alle AfD-Funktionäre waren. Also das ungarische Staatsfernsehen hat einfach AfD-Ortsgruppen angeschrieben wahrscheinlich, damit diese AfD-Ortsgruppen Fake-Normalbürger liefern, die dann im Fernsehen erzählen können, dass Deutschland praktisch eine Diktatur ist, wo Kriminalität herrscht und so weiter und so fort.
Was denken Sie, Ivo Mainzen?
Ich glaube, da muss man darauf unterscheiden. Es gibt wie das, wo man eine Geschichte versucht, der einen Dreh zu geben, eine gewisse Manipulation. Das ist etwas, was man in Österreich oft sieht. Aber was dann schon in Ungarn das Problem teilweise ist, ist, dass dann von der Regierung einfach wirklich eine ganz harte Propagandalinie kommt, wo dann auf Fragen gar nicht mehr eingegangen wird. Man kann dann gar nicht mehr diskutieren. Und es geht dann nur noch darum, diese Propagandapunkte zu platzieren. Und da haben wir, glaube ich, in Ungarn auch schon so eine recht parallele Medienwelt, die da entstanden ist, die dann gar nicht mehr so viel jetzt mit diesen quasi regulären Medien zu tun hat, wie man in anderen Ländern in Europa hat.
Es gibt da viele Phänomene, die mich dann doch auch irgendwie an Entwicklungen in Österreich oder Westeuropa erinnern, beispielsweise diese Kultur der Inseratenvergabe, die ja Orban noch vor den Österreichern so kultiviert hat. Über 300 Millionen werden an die Zeitungen vergeben, aber natürlich nur, wenn sie auch gefügig sind in der Kommunikation. Und da müssten wir in Europa doch auch danach trachten, dass wir den Anfängen wehren, oder?
Ja, wobei ich denke immer, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht, also es ist ja dann, sind ja sehr unterschiedliche Ausgangslagen. Also ich meine, in Ungarn hat man ja das Problem, das ist A, ein kleines Land, also das ist ein Sprachraum, der halt wirklich sehr beschränkt ist. In Ungarn haben sie auch diese ganze Situation, das hat man leider in allen postsozialistischen Ländern fast, dass eigentlich diese Presselandschaft sehr schwach ist, kaum auf eigenen Füßen je stand, dass ja da auch diese westeuropäischen Konzerne durchaus eine sehr bedeutsame Rolle gespielt haben und teilweise immer noch spielen. Also das heißt, das ist eigentlich ein System, das eigentlich sich nie wirklich finanzieren konnte. Und das hat sich in Ungarn natürlich noch verschärft, weil die Krise, auch in den Nullerjahren, die Wirtschaftskrise, die war natürlich deutlich länger als in anderen Ländern. Das heißt, auch diese Abhängigkeiten haben sich eigentlich perpetuiert. Und ich glaube, Orban konnte diese Machtballung nur deshalb implementieren, weil das schon ein extrem angeschlagenes System vorher war. Und wenn Sie dann jetzt sehen, die ganzen Geschichten mit zum Beispiel auch diesem österreichischen Investor, der Pezina, der da ein ganze Konglomerat übernommen hat und sie dann irgendwie verkauft hat an diese regimenahen Leute. Wenn man sieht, 2018 diese Etablierung dieser Medienstiftung, wo fast 500 Titel drinnen sind, die jetzt einfach alle auf Linie gebracht wurden, das geht ja nicht, wenn da Widerstand erwachsen würde, oder? Aber dadurch, dass eigentlich ein Orban gar nicht so viel machen muss. Der dreht so an ein paar kleinen Schräubchen. Das ist ja nicht so, dass der irgendwie reinkommt und irgendwie die Polizei da vorbeischickt und irgendwie diese Medien übernimmt, sondern da kann man recht subtil im Hintergrund ein paar Schräubchen drehen und dann zerfällt eben dieses System schon, oder? Und von dem her, klar, wir haben auch in Westeuropa das Problem, dass die Medien natürlich finanziell angeschlagen sind. Und in Österreich ist natürlich diese Inseratenvergabe ist ein riesiges Problem mit politischer Einflussnahme. Ungarn, also ich will wirklich nichts schönreden an dieser Situation, das ist wirklich extrem schwierig. Aber man sieht schon, also es gibt doch auch noch Akteure, die eine bedeutsame Rolle spielen. Also wir hatten diese Geschichte letztes Jahr mit index.hu, was eigentlich die wichtigste Webseite war. Die wurde jetzt zwar von regimenahen Leuten im Hintergrund übernommen, ist aber weiterhin jetzt nicht ein Propagandamedium, so wie ich das wahrnehme. Ist vielleicht ein bisschen Beißhemmung bekommen, das schon. Aber dort haben ja danach die Journalisten haben dieses Telex.hu zum Beispiel gegründet, das bisher erstaunlich erfolgreich ist dafür, dass das eigentlich wirklich im allerletzten Moment wurde das gegründet damals.
Wie steht's denn ums ungarische öffentlich-rechtliche Fernsehen? Gibt's da irgendwie auch Hoffnung oder ist es eigentlich eine reine Staatsrundfunkanstalt? Was denken Sie, Julia Varadi?
Nein, also unsere sogenannte öffentlich-rechtliche Medien existieren nicht, einfach nicht. Also das kann man nicht öffentlich-rechtlich nennen. Ich sage stolz, dass wenn es eins gibt, dann ist das Clubradio, wo wir das auch für sehr wichtig halten, um im klassischen Sinne des Wortes und im besten Sinne des Wortes öffentlich-rechtlich zu sein, da wir uns mit solchen Sachen beschäftigen, womit sich die öffentlich-rechtlichen Medien beschäftigen sollten. Und wir übernehmen einfach diese Aufgabe ohne Unterstützung.
Peter Techet, Sie forschen rund um politische Philosophie. Denken Sie, dass wir in diesen Tagen der Suche nach sicheren Quellen nicht in unseren westlichen liberalen Demokratien die vierte Macht, zumindest in Form der öffentlich-rechtlichen Medien, auch als Teil der verfassungsgesicherten Mächte formulieren sollten, nach Exekutive, Legislative und Jurisdikation auch das Medienwesen in so eine bedeutende Rolle zu bringen? Wäre das nicht bei der Stundenanzahl, die die Menschen inzwischen mit Medien verbringen und mit den vielen Fake News, die es überall gibt, eine wichtige zusätzliche demokratische Grundvoraussetzung?
Das wäre sicherlich, wobei das auch eine gewisse Gefahr mit sich bringt, wenn wir sozusagen die Medien zu sehr rechtlich als eine Staatsmacht verankern wollen. Das würde auch bedeuten, dass natürlich Exekutive, Judikative und Legislative, das sind Staatsmächte. Und wenn wir auch die Medien als praktische Staatsmacht auffassen, das könnte auch dazu führen, was wir gerade in Ungarn haben, wo das Öffentlich-Rechtliche praktisch als eine Staatsmacht funktioniert. Ich würde eher vielleicht die Medienfreiheit durch andere Normen absichern, dass die Unabhängigkeit vom staatlichen oder öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen garantiert wird. Und außerdem kann man natürlich auch irgendwelche Programme, auch finanzielle Programme einrichten.
Jetzt beschäftigen Sie sich ja auch noch neben der politischen Philosophie, was ich einen wunderschönen Begriff finde, auch noch mit Verfassungsgeschichte und sind ein Kelsen-Experte. Wir Österreicher sind ja da so stolz auf unsere Verfassung. Dabei könnte man wahrscheinlich sagen, dass das deutsche Grundgesetz schon noch eins draufsetzt. Aber
bin nicht so sicher.
Aber ist nicht, also wie stark ist denn die Kraft von Verfassung und Gesetzen? Gerade wenn wir wieder auf Ungarn blicken, da war es ja so, dass nach der Osterweiterung der EU Ungarn eigentlich ein Rechtekonzept hatte, das sich an den westlichen Demokratien ja total orientiert hat. Und trotzdem kam es dann nachher mit lauter demokratischen Mitteln zu dieser Transformation, die wir heute beobachten müssen. Können Gesetze das Bewusstsein der Menschen denn prägen und kann das vor allem auch eine Verfassung?
Ja, das war natürlich das Problem in Ungarn, dass nach dem Systemwechsel alle gedacht haben, dass nur mit Normen und neuen Institutionen auch ein gesellschaftliches Bewusstsein zu schaffen ist. Und die Normen waren da, die Institutionen waren da, aber die Gesellschaft hat das einfach nicht als ihre eigene aufgefasst. Und das konnte dazu führen, dass Viktor Orban 2010 praktisch die Verfassung in wenigen Monaten ändern konnte, sehr viele Institutionen abgeändert hat oder einfach weggefegt hat oder ausgehebelt hat, wie zum Beispiel der Verfassungsgerichtshof. Es gibt einen Verfassungsgerichtshof, aber der hat praktisch keine Kontrollmacht mehr. Und das zeigt ebenso, dass Gesetze und auch Institutionen erst dann funktionieren können, wenn eine gesellschaftliche Basis da ist. Und gerade der Fall von Ungarn zeigt eben, dass eine Abschwächung der Demokratie eigentlich auch durch demokratische Mittel möglich ist, dass auch Legalismus eigentlich dazu führen kann, dass die Verfassung abgeschwächt wird. Zum Beispiel Viktor Orban hat alles rechtlich korrekt gemacht. Also er hat keinen Staatsstreich vorgeführt oder der hat die Verfassung nicht gebrochen, sondern er hat auch die neue Verfassung so verabschiedet, wie es in der früheren Verfassung vorgeschrieben war. Und auch was die Medien anbetrifft, er hat halt dort auch alles so gemacht, wie es in den ungarischen Gesetzen vorgeschrieben war. Nur der Inhalt ist natürlich vollkommen anders. Und das zeigt eben, dass Gesetze eigentlich immer nur so Formen sind, die mit unterschiedlichen Inhalten ausgefüllt werden können. Und das ist auch immer die Frage, wie die Gesellschaft darauf reagiert. Und dieses neue Regime in Ungarn zeigt, dass die ungarische Gesellschaft eigentlich auch in dieser Phase, als Ungarn noch als Musterbeispiel und Musterschüler galt, eigentlich noch nicht so wahnsinnig demokratisch war, weil die Gesellschaft oder ein großer Teil der Gesellschaft all diese Änderungen ziemlich resigniert hingenommen hat.
"2018 kam es in Ungarn zur Gründung der Zentralen Europäischen Presse- und Medienstiftung, KESMA. Mit einem Schlag kamen damit 476 Medientitel in den Besitz einer regierungstreuen Stiftung. Eigentlich hätte der Zusammenschluss der zahlreichen Titel von den ungarischen Kartellbehörden genehmigt werden müssen. Doch Regierungschef Orbán nahm die Stiftung von einer derartigen Überprüfung mit der Begründung aus, sie sei von volkswirtschaftlich strategischer Bedeutung. Dabei verstößt die KISMA gegen das ungarische Mediengesetz sowie das Wettbewerbsrecht, die derartige Konzentrationen eigentlich ausschließen. Doch die Regierungsmehrheit im Parlament beschloss, der Regierung das Recht einzuräumen, von ihr als strategisch wichtig eingestufte Fusionen von den geltenden Auflagen zu entbinden.
Ivo Mainzen, Sie sind einer der Experten für Mittel- und Osteuropa, Korrespondent für die NZZ. Und wie ist denn Ihr beruflicher Alltag, wenn Sie in Ungarn eine Geschichte angehen wollen? Kriegen Sie denn überhaupt Interviewpartnerinnen von Fidesz-nahen Organisationen oder gar aus der Politik?
Ja, kriege ich, aber das ist schon nicht ganz einfach. Also es ist wirklich so, dass ausländische Journalisten in Ungarn haben das schwierig. Es gibt große Skepsis gegenüber ausländischen Journalisten seitens der Regierungspartei. Und ich habe ein paar persönliche Beziehungen inzwischen aufgebaut, auch zu Leuten, die der Regierung nahestehen. Und das ist dann häufig ein bisschen so eine Frage. Ja, es gibt ein gewisses Interesse natürlich, die wollen auch reden. Ich meine, ich arbeite grundsätzlich auch für eine Zeitung, die bürgerlich-konservativ ist in der Grundausrichtung, was nicht heißt, dass wir nicht kritisch sind gegenüber bürgerlich-konservativen Kräften. Aber natürlich hilft das ein bisschen. Ich denke, wenn man als SZ oder so anklopft oder als Standard, dann hat man da wahrscheinlich ein bisschen einen schweren Stand. Ich hatte jetzt tatsächlich in letzter Zeit ein paar Gespräche mit Leuten, auch mit dem Kanzleramtsminister Gergely Gulyás, den hatte ich porträtiert jetzt kürzlich. Und ja, ich finde das auch wichtig. Ich finde, man merkt natürlich, es ist aufwendiger, an diese Leute ranzukommen. Aber mir scheint das auch wichtig, weil ich glaube, es ist schon auch ein Problem des Journalismus, gerade über diese Länder, ostmitteleuropäische, osteuropäische Länder, wo vielleicht dann auch die Sprachbarriere natürlich besteht, ist ja in meinem Fall auch so, dass man da halt häufig am einfachsten an so diese hauptstädtischen, liberaleren Kreise eher rankommt. Und ich glaube, da muss man dann manchmal auch ein bisschen diese zusätzliche Anstrengung hat auf Unternehmen, auch wenn das ein bisschen unbefriedigend ist, weil der Fidesz hat dieses Interesse nicht wirklich. Also das heißt, man muss es noch größer anstrengen. Und meistens ist dann der Aufwand auch größer. Es ist dann meistens auch recht kompliziert mit Autorisieren von Interviews und solchen Dingen. Also so die Anreizstruktur für ausländische Journalisten ist nicht wahnsinnig positiv, sagen wir es mal so.
Danach wollte ich Sie gerade fragen, müssen denn die Interviewteile, die Sie dann verwenden, autorisiert werden von den Gesprächspartnerinnen? Und wie stehen Sie überhaupt als Journalist dazu? Finden Sie das eh in Ordnung, dass man sozusagen die Persönlichkeiten, die man interviewt, nachher auch noch einmal informiert, was man davon verwendet, weil man es ja doch irgendwie auch aus dem Zusammenhang reißt? Oder finden Sie es wichtiger und richtiger, dass die nachher nicht mehr kontrollieren dürfen, was eigentlich veröffentlicht wird?
Also ich glaube, es geht nicht um Kontrolle. Also das Autorisieren von Zitaten, das macht man eigentlich ja immer. Also so habe ich das zumindest gelernt. Das ist auch in der Schweiz so, das ist auch in Österreich so, dass das eigentlich Standard ist. Von dem her, es ist dann immer ein bisschen die Frage, also wo ich finde, kommt so, also ich finde, wenn man ein Q&A hat, also ein Interview, Frage-Antwort, ist eh klar, dass das autorisiert ist. Das ist immer so. Bei Porträts ist dann so ein bisschen die Grauzone jeweils, dass dann viele Leute das im Kontext sehen wollen. Und da habe ich dann schon auch erlebt, dass die dann versuchen, einem was in die Analyse reinzuschreiben. Aber das akzeptiere ich dann schlicht nicht, oder? Also ich finde, es geht dann immer darum, direkte Zitate. Das ist klar, da darf jemand dann auch sagen, das will ich nicht so geschrieben haben. Das ist seine Rede oder ihre Rede. Aber wenn es dann darum geht, irgendwie, also ich hatte zum Beispiel eine Erfahrung mit dem Gergely Gulyás, mit dem Kanzleramtsminister, wo dann ich geschrieben habe, dass dieses Gesetz von Juni, das ja gegen sexuelle Minderheiten gerichtet ist, so diese homosexuelle Propagandagesetz, das habe ich dann als ein diskriminierendes Gesetz bezeichnet und dann wollten sie dann irgendwie reinschreiben, das sei das Gesetz zum Schutz der Familie. Und da habe ich mich dann dagegen verwehrt, aber das war dann auch kein Problem.
Peter Dechert.
Also das ist immer eine große Debatte, auch in Ungarn, aber mit unseren Journalisten, wo fängt Journalismus an oder wo fängt Aktivismus schon an? Und es ist auch immer zum Beispiel eine Selbstlegitimierung der regierungsnahen Journalisten, dass sie sagen, es gäbe eigentlich keine Objektivität, es gäbe keine Unabhängigkeit, alle Journalisten seien nur politische Kämpfer. Ein Chefredakteur von einer Fidesz-nahen Tageszeitung hat mal gesagt, wir sind alle eigentlich Krieger. Aber der Unterschied zwischen den rechten und linken Journalisten besteht darin, dass die linke Journalisten vorgaukeln, objektiv und unabhängig zu sein. Und wir rechte Journalisten, wir sind ehrlich und wir sagen, wir befinden uns in einem Krieg und wir sind einfach Kriegsführer. Und es gäbe keine Objektivität und Unabhängigkeit. Alle lügen praktisch. Das ist auch eine Strategie vom Russia Today, so diese Wirrwarr herzustellen, dass die Menschen am Ende eigentlich niemanden glauben. Das ist auch eine Strategie. Der Fidesz will nicht, dass die Menschen unbedingt in regierungsnahe Medien glauben, aber will, dass die Menschen einfach am Ende sagen, eigentlich alle Journalisten lügen und es gibt eh keine Wahrheit.
Ivo Meinzen, Sie waren ja auch in den Staaten und dort gibt es ja längst eine ganz andere Form des Journalismus, als wir es hier kennen. Dort gibt es eine kampagnenorientierte Berichterstattung, wo das Adiato et altera pars allenfalls im verächtlichen Sinn gelebt wird, zumindest mehrheitlich leider. Und man jedes Medium einer politischen Gruppe zuordnen kann oder fast jedes Medium. Und ist es eben nicht so ähnlich wie in der Datenwelt inzwischen im Journalismus? Oder glauben Sie, dass wir Europäerinnen und Europäer diese Idee des ausgewogenen Berichterstattens, um die Rezipientinnen zu ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen, da durchhalten können?
Ja, ich hoffe es sehr, weil ich muss sich ja immer ein bisschen fragen, befördert der Journalismus die Spaltung oder vollzieht der Journalismus die Spaltung nach? Und ich glaube, in den USA, ja, es ist natürlich immer schwierig, das zu sagen. Ich meine, da gibt es ja ganze Forschungsstellen, die das untersuchen. Aber ich habe schon auch das Gefühl, also in meiner Zeit in den USA habe ich einfach das sehr stark erlebt und immer mehr jetzt in den letzten Jahren mit Trump sowieso nochmal, dass sich die Kreise einfach nicht mischen. Also das ist ein wahnsinnig getrenntes Land, auch dadurch, dass halt diese Mobilität so groß ist, dass man halt, wenn man einen gewissen Bildungsstand hat, also nur schon, ich habe ja dort studiert, und nur schon, wenn man diese Colleges hat in den USA, wo dann einfach, klar, haben die da irgendwie Finanzhilfen für Leute aus bescheidenem Hintergrund, aber die meisten Leute, die dort landen, das ist eine Elite, die sich selbst reproduziert. Und ich glaube, da hat man dann eher, dass die Medien das ein Stück weit nachvollziehen, diese Spaltung, diese Polarisierung, auch diese geografische Polarisierung. Und ich glaube, in Europa nimmt das auch stark zu. Das ist ja auch wirklich dann diese, also ein großer Unterschied zwischen Europa und den USA ist ja auch, dass man hier diese starken öffentlich-rechtlichen Akteure hat, die wirklich, glaube ich, eine extrem wichtige demokratiepolitische Rolle spielen. Aber die kommen ja auch immer stärker unter Druck und werden Teil dieser Polarisierung. Also das ist wirklich sehr heikel. Und ich glaube, als Journalist muss man da auch wirklich aufpassen, dass man da nicht mitmacht, weil auch da haben wir, die Anreize für den Journalisten sind sehr schlecht gesetzt. Also ich meine, wenn Sie sich mal auf Twitter umschauen, wenn Sie schauen, mit welchen Positionen kriegt man am meisten Zuspruch, dann sind das eben immer, oder nicht immer, aber sehr häufig diese sehr zugespitzten, kommentierenden Dinge, die die Leser scheinbar wollen und wo dann halt dann oft auch der Mut fehlt, weil das ist natürlich auch, wenn man einen schnellen Kommentar schreibt und den total zuspitzt, das hat man schnell gemacht. Das ist einfach, da braucht man nicht mal Recherche dafür. Das ist super, oder? Und wenn man dann irgendwie die Recherche, dann merkt man so ein bisschen, ja, okay, ganz so einfach ist es dann doch nicht. Und dann wägt man ab und so. Aber da muss man ja zuerst auch die Zeit dafür haben und die Leute dafür.
Haben wir es nicht immer wieder mit dem Thema Bildung zu tun in dem Aspekt? Und ich kehre jetzt natürlich auch wieder nach Ungarn zurück und auch nach Österreich. Müssen wir nicht eben als Gesellschaft den eigentümerorientierten Medien wie der Kronenzeitung oder Servus TV eben eine starke gesellschaftliche Kraft entgegenstellen, die schon in der Schule beginnt, die Leute zu erziehen, dass es eben das Adiato et altera pars braucht und dass wir eben keine Trumpschen Zustände wollen, weil wir uns das in Europa erarbeitet haben und dass Qualitätsmedien und öffentlich-rechtlicher unsere Art der Kommunikation in der vierten Kraft sind und wir uns eben nicht leiten lassen, wie Perksen sagt, von den vielen Gereizten, die in der fünften Welt, nämlich den sozialen Medien, unterwegs sind?
Ja, also klar, war mit einverstanden, oder? Nur, glaube ich, darf man sich dann auch selber nicht überschätzen. Also ich meine, es ist halt so, die Aufmerksamkeitsspanne, die sinkt. Das ist, glaube ich, ein großes Problem. Das ist sehr vieles auch diese Aufgeregtheit. Ich glaube auch, wenn man dann schaut, wenn man ein Phänomen Sebastian Kurz sich anschaut, das ist ja genau diese mangelnde Aufmerksamkeitsspanne, die dann solche Personen hervorbringt. Weil die Leute wissen ja gar nicht mehr, was irgendwie vor 3 Wochen war. Und auch diese Skandalisierung, diese ständigen Skandalisierungen in Österreich, wo man dann 2 Wochen später kommt der neue Skandal und es findet dann eigentlich keine Prioritätensetzung mehr statt.
Julia Varadi, ich kehre zurück zum Clubradio und zu Ihrem Selbstverständnis von Journalismus. Sind Sie sozusagen aktivistisch tätig? Sind Sie aktiv Opposition? Oder sind Ihre Beiträge so gemacht, dass Sie auch das Theater et altera pars pflegen, also sozusagen wie das in Westeuropa üblich ist, in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten? Oder halten Sie es eher wie die Amerikaner, dass Sie sozusagen sich deklarieren und sagen, wie Fox News für die Republikaner oder wie die New York Times für die Demokraten, wir stehen auf einer Seite. Wie schaut denn da Ihr Selbstverständnis aus?
Natürlich sind wir unabhängige Journalisten, die im Clubradio arbeiten. Und wir wissen, dass Journalisten ihre Meinung nur in den Meinungsprogrammen ausdrücken sollen. Natürlich wird es ausgedrückt und natürlich ist das eine radikale und nicht rechtstehende Meinung. Aber zum Beispiel in den Kulturprogrammen, ich versuche nicht Aktivistin zu sein. Es genügt, wenn ich zeige, was gut ist, was schön ist, was in der Kultur passt, in die Kultur hineinpasst, was für Leute gut herauskommt. Und auch dann, wenn etwas nicht so ist, wie es mir gefällt, werde ich das zeigen, natürlich. Und auch die Gegenmeinungen zeige ich oder bringe ich in mein Programm. Es gibt Debatten auch manchmal. Und wie Sie mich gefragt haben, ob diese Audiatur et altera pars für uns wichtig ist, also die andere Meinung zu hören, das ist besonders in den politischen Sendungen im Clubradio sehr wichtig. Doch in den politischen Sendungen, und ich habe auch manchmal da mitgemacht, haben meine Kollegen vor allem immer die Erfahrung, dass es sehr, sehr schwer ist, die andere Seite zu Wort zu bringen.
In Ungarn sehen die Menschen täglich im Durchschnitt 298 Minuten fern. Das sind also beinahe 5 Stunden am Tag und hören dazu auch noch 228 Minuten Radio. Dies entspricht also nur Radio und Fernsehen betrachtend einem täglichen Medienkonsum von beinahe 9 Stunden.
Peter Techet.
Ich würde sagen, Clubradio ist ein eher linksliberal orientierte, aber eigentlich journalistisch sehr gut gemachte Radiosendung. Die können eigentlich praktisch jetzt nur im Internet senden. Also die haben alle Frequenzen verloren und es ist jetzt praktisch ein Internetradio, also wirklich so ganz underground. Und das wäre eigentlich wirklich die letzte oppositionelle Sendung oder Radiostation gewesen. Jetzt gibt es keine mehr. Also wenn man im Auto sitzt in Ungarn, kann man nur regierungsnahe politische oder Musikstationen hören.
Julia Varadi, Sie sind Kulturjournalistin, Kulturredakteurin bei der, wie wir hier in Österreich immer wieder lesen, letzten verbliebenen Bastion des freien Journalismus in Ungarn. Ist das denn wirklich so? Ist das Clubradio die letzte Stimme für ein Verständnis von Journalismus, wie wir das in sogenannten Westeuropa verstehen?
Ja, das ist natürlich übertrieben, da es im Internet mehrere Sender gibt, die natürlich Pressefreiheit für sehr wichtig halten. Was Clubradio anbelangt, ist das eigentlich nur jetzt, seit letztem Februar, nur im Internet zuzuhören. Es hatte eine sehr lange Geschichte. Das war in 2001 zustande gebracht und es war deshalb damals zustande gebracht, weil das gerade die erste Orbán-Periode war in Ungarn und man brauchte eine freie Stimme auch in den Radiolandschaft.
Im letzten Februar wurde von der Medienbehörde, die ja von Orbán nahestehenden Menschen inzwischen beherrscht wird, die Lizenz eben nicht mehr an Clubradio vergeben und deshalb haben sie sich jetzt darauf beschränken müssen, über die Homepage und über online zu distributieren. Wie stelle ich mir denn Ihren Alltag vor, wenn Sie jetzt als Kulturjournalistin an eine Persönlichkeit des Landes herantreten, die eine Funktion im Kulturbereich hat oder auch in der Politik? Kriegen Sie denn, wenn Sie sagen, dass Sie das fürs Clubradio machen, dann Interviewtermine? Kriegen Sie überhaupt O-Töne?
Also ich als Kulturjournalistin, ich habe viel leichtere Situation, weil ich eigentlich in meinen Programmen über diejenigen Sachen die Zuhörer vor allem informieren möchte, die in der Kultur geschehen in Ungarn, und Kulturleben in Ungarn ist auf einer sehr hohen Ebene immer noch. Und ich habe etliche Themen, die ich aufarbeite und wozu ich überhaupt keine Mitspieler der Politik brauche. Doch, und Ihre Frage ist deshalb wichtig, doch gibt es in Ungarn einen schrecklichen Kulturkampf. In den letzten Monaten hat es einfach solche Maßen angenommen, die man einfach nicht glaubte, dass es existiert. Es wäre wichtig, mit diesen Menschen vielleicht zu sprechen, sie zu befragen, denjenigen Mann, der für Film verantwortlich ist und der einfach den besten Filmmacher in Ungarn, und Film in Ungarn ist auf einer sehr hohen Ebene, jetzt alle ihre Vorschläge abgewendet hatte, wollte ich ein Interview machen. Er hat es nicht wollen. Er wollte nicht im Clubradio sprechen. Er sagte nicht, dass er nicht im Clubradio sprechen will. Erstmal war er krank, dann hatte er die Impfung bekommen wollen, dann hatte er nicht Zeit gehabt. Viermal habe ich ihn gesucht und es ist mir nicht gelungen. Also die sagen nicht, dass es wegen Clubradio ist. Ja, natürlich, die Schwierigkeit in dieser Zeit ist vor allem, dass Fidesz in diesen vielen, vielen Jahren, die unverständlich, aber doch in Politik verbrachte und in der leitenden politischen Ebene, hat sich einbetoniert, sozusagen. In jeder Hinsicht, auch in der Kultur, ja, Institutionen wurden privatisiert, um das an Fidesz-Leute zu vergeben, Universitäten, Theater, Institutionen, alles Mögliche, was auch zur Kultur gehört, wurde von Fidesz in die Fidesz-Ebene eingebaut. Natürlich, wenn es zu den Wahlen kommt und wir glücklicherweise vielleicht eine neue Regierung haben werden, und das wird nicht Fidesz sein, dann ist das eine lange, lange, schwierige Prozess, das wieder abzubauen. Und wir wissen genau, dass das sehr schwer sein wird. Es werden sehr viele Drücke wahrscheinlich und bestimmt auf diejenigen gegeben werden, die das dann überwinden müssen. Wie das gehen wird, das weiß ich selber nicht. Aber ich weiß, dass die verschiedenen Parteien, die jetzt Gott sei Dank zusammengefasst haben, dass sie daran schon nachgedacht haben und einige Ideen dafür haben, wie man das abbauen kann.
Und sollten Sie aber jetzt Wortspenden und O-Töne von Fidesz nahestehenden Persönlichkeiten bekommen, dürfen Sie die dann einfach veröffentlichen oder müssen die autorisiert werden?
Es hängt davon ab, wer das ist. Zum Beispiel, ich hatte über ein Architektenthema jemanden fragen müssen, der übrigens alles sehr wohl wusste auf diesem Gebiet und sehr wichtige Sachen mir sagen konnte. Aber er sagte mir, dass leider muss er seine Behörden zulassen, um den Interview vor der Sendung anzuhören. Okay, ich habe es lauter gemacht und durch mein Telefon habe ich das zuhören lassen. Kein Problem. Aber herausnehmen natürlich oder ändern hätte ich nicht wollen. Dann hätte ich das herausgelassen. Aber das ist nicht sehr oft. Nicht so oft. Eben deshalb, weil diese Leute nicht sehr oft im Clubradio eine Rolle spielen wollen.
Wie wird denn Clubradio finanziert?
Es wird nicht finanziert, überhaupt nicht. Die einzige Finanzierung kommt von den Zuhörern. Es gibt sehr, sehr, sehr wenig Werbungen. Deshalb, aber das wissen Sie wahrscheinlich, weil diejenigen, die vielleicht die Werbungen uns geben würden, haben Angst. Die sind auch bedroht von der Regierung, dass sie dann auf anderen Gebieten Schwierigkeiten haben. Aber also deshalb kommt zum Radio Werbung kaum nicht. Aber seit jetzt schon 8 Jahren oder 9 Jahren, ich weiß nicht ganz genau, die Zuhörerfinanzierung geht fantastisch.
Wird denn Clubradio eine Wahlempfehlung abgeben bei der nächsten Wahl?
Nein, um Gottes Willen. Das ist nicht unsere Arbeit. Das sollen die Politiker machen. Im Clubradio kann jeder sprechen, der sich für die nächste Wahl als Politiker zeigen möchte. Und wir geben dazu natürlich die sehr genau ausgerechnete Zeit und Möglichkeit. Aber wir selber sind keine Politikmacher.
Die Frage zielt darauf ab, dass wir ja in ganz Europa eine Polarisierung wahrnehmen. Die hat sich durch den Brexit schon formuliert. Die hat sich natürlich auch dargestellt durch Wahlergebnisse, wie wir sie in Österreich, in den Niederlanden oder auch in Deutschland hatten und erst recht in den ehemaligen sogenannten Ostländern.
Ja, ich glaube, ein Medium wie Radio dazu nicht sehr viel, aber etwas beitragen kann, um Fragen, die für diese Zwiespalt verantwortlich sind, zu besprechen. In unserem Clubradio haben wir aber den Vorteil oder den Nachteil, weiß ich nicht, wie ich formulieren soll, dass unsere Zuhörer in den meisten Fällen, also ich würde sagen 80 oder beinahe 90%ig, auf der Seite stehen, wo es nicht die Populisten das Wort haben. Deshalb müssen wir unsere Zuhörer nicht überzeugen vor allem, sondern vielleicht eine Hilfe bereiten, um ihre Umgebung vielleicht zu beeinflussen, wenn es geht. Natürlich, was in Ungarn in dieser Hinsicht geschieht, das ist unwahrscheinlich. Es gibt bei uns doch die Geschichte, die ist wahrscheinlich auch nach Österreich gekommen ist, über diese ultrarechten Leute, die diese LGBTQ-Frage in einer ganz, ganz schrecklichen, und man kann es nicht formulieren, wie sie das handelt hatten, Bücher schlagen und einfach Unverstand für die Menschheit, würde ich sagen. Und das natürlich müssen wir in unseren Themen hervorbringen. Aber ich glaube, dass ja dazu muss man psychologisch sehr gut vorbereitet sein. Man muss sehr wichtige Sachen kennen, die dazu geführt haben, dass Leute in Ungarn so denken, und vor allem in den Schulen und in dem, im Unterricht ist das schrecklich weit hinten und nicht entwickelt. Wir haben damit sehr viel zu tun.
Sie möchten also die Rezipientinnen ermächtigen, eigene Positionen zu beziehen aufgrund der Informationen, die ihr ihnen anbietet.
Genau.
Sie haben über Ihre Zuschauerstruktur gesprochen. Hat sich denn die geändert, als ihr ins Netz gegangen seid? Habt ihr da Zuschauermilieus verloren, die früher dabei waren und jetzt vielleicht andere dazu gewonnen, die sich im Netz besser bewegen können?
Es gefällt mir, dass Sie Zuschauer sagen.
Entschuldigung,
aber
Zuhörerinnen
wichtig,
natürlich.
Weil in der letzten Zeit haben wir Zuschauer. Wir sind auf YouTube zu, mehrere von unseren Programmen, meine zum Beispiel, ist auf YouTube zu erreichen und wir haben Zuschauer. Aber was die Zuhörer anbelangt, wir hatten sehr großen Angst im vorigen Februar, dass wir unsere Zuhörerzahl verlieren werden. Und Gott sei Dank ist es nicht so geschehen. Zum Gegenteil, würde ich sagen. Es bedeutet nicht, dass wir jetzt mehrere Zuhörer hätten, aber beinahe dieselbe Zahl. Aber die Zuhörer Qualität hatte sich geändert. Qualität meine ich nicht, dass es bessere Zuhörer gibt oder schlechtere, sondern in der Alter. Es waren früher vor allem ältere Zuhörer. Und jetzt, da es diejenigen, die uns hören möchten, Internet brauchen und leider die Bewohnerschaft, die älteren Leute haben nicht immer die Möglichkeit. Jüngere haben sich angeschaltet. Und unsere Struktur, Programmstruktur hat sich nicht grundsätzlich geändert, aber wir haben uns ein bisschen daran jetzt angepasst und machen es immer mehr, dass junge Leute auch was bei uns finden. Und es scheint so, dass sie das wirklich haben. Also es hat sich ein bisschen geändert und wie gesagt, zahlenmäßig aber nicht.
Wissen Sie, ob Sie auch in Österreich gehört werden? Hier gibt's ja doch eine nennenswerte ungarische Community, zumindest hier im Osten von Österreich.
Ja und nein, wenig. Wenn wir Zurückmeldungen haben, davon gibt es einige von Österreich. Wir haben viele von England, weil es viele junge Leute nach London und England emigriert haben, sozusagen von uns, auch einige aus Deutschland. Ja, ich bin aber nicht ganz im Bild, wie viele. Was ich weiß, ist, dass wegen meiner Deutschsprachenkenntnis bin ich schon öfters von österreichischen Sendern eingeladen, um über Ungarn und ungarische Medienlage zu sprechen. Und da hatte ich immer das Gefühl gehabt, dass ihr uns sehr gut kennt, dass die österreichischen Medienleiter oder die Verantwortlichen sehr informiert sind, dass sie sehr zuhören und zuschauen, was bei uns losgeht. Und dass, wie wir auch zuschauen, was in Österreich losgeht, ist für uns wichtig. Also wir sind wirklich sehr nahe Nachbarn und das ist sehr gut, wenn wir voneinander wissen.
Peter Techet, wie ist denn das mit den Sendern, die aus dem Ausland kommen, also die Deutsche Welle auf Ungarisch oder Radio Free Europe oder auch das aus der Slowakei kommende ungarisch ausgestrahlte Radio, für das Sie, glaube ich, auch einmal gearbeitet haben? Haben die Einfluss auf das Land? Werden die gehört?
Also ich bin nicht sicher, ob Deutsche Welle überhaupt sendet. Also Radio Free Europe hat eine ungarischsprachige Seite. Also das ist auch vor kurzem entstanden, dass das wieder eingerichtet wurde. Aber es funktioniert eher wie eine Internetseite. Also es ist eher eine Internetplattform. Einen wahnsinnig großen Einfluss haben sie nicht auf die Öffentlichkeit. Also ich würde sagen, es gibt immer noch wichtige Online-Tageszeitungen, die oppositionell eingestellt sind und einfach normale journalistische Arbeit machen, sagen wir so. Und die haben natürlich einen großen Einfluss auf die Gesellschaft, sogar auch auf einige Fidesz-Wähler, weil natürlich es gibt auch Fidesz-Wähler, die selber wissen, dass sie keine normalen Informationen im staatlichen Fernseher oder von den Fidesz-nahen Zeitungen kriegen können. Die lesen auch diese. Es gibt 444 oder 24 und so weiter. Also es gibt immer noch große Internet-Tageszeitungen, die von vielen gelesen werden und die haben einen viel größeren Einfluss als diese ausländische mögliche Programme. Was die Slowakei anbetrifft, das stimmt, das ist praktisch das einzige unabhängige öffentlich-rechtliche ungarischsprachige Redaktion zurzeit in der Slowakei existiert. Also das slowakische Fernsehen hat eine ungarischsprachige Redaktion, ein Radio, das Radio Patria. Das kann man eigentlich in Nordungarn empfangen und es gibt vielleicht einige Menschen, die das hören und das ist jetzt wirklich eine Alternative für kritische Journalisten. Das ist auch der Fall mit Rumänien. Also in Rumänien, dort der staatliche oder öffentlich-rechtliche Medien haben auch ungarischsprachige Redaktionen und das ist praktisch wirklich ein Fluchtort für regierungskritische ungarische Journalisten, auch innerhalb von Rumänien, weil es auch dazu gehört, dass die Fidesz versucht, auch die Medien von Auslandsungarn komplett unter ihrer Kontrolle zu bringen. Also zum Beispiel in Siebenbürgen, also dieser ungarischsprachige Teil oder dieser Teil von Rumänien, wo auch die Ungarn auch leben, da gibt es auch nur Fidesz-nahe Medien und nur rumänische öffentlich-rechtliche Medien garantieren einen unabhängigen ungarischsprachigen Journalismus.
Menschen bis zum Alter von 30 Jahren bewegen sich in Ungarn in den sozialen Netzen zu fast 100% auf TikTok, zu 65% auf Instagram und immerhin immer noch zu 43% auf Facebook und zu 40% auf YouTube.
Jetzt ist es ja so, dass Menschen wie ich darauf hoffen, dass die nächste Wahl ein Ende der Orbán-Ära bringt. Es soll ja angeblich tatsächlich Chancen geben, dass das jetzt der Opposition gelingt. Wie lang braucht es denn dann, um Phänomene wie diese Stiftung, die den Medienmarkt beherrscht, oder auch die derzeit eben das sogenannte öffentlich-rechtliche Fernsehen leitende Journalistinnen und Journalisten überhaupt ersetzt werden können? Man kann ja nicht einfach alles dann wieder tabula rasa machen. Wie lang würde das denn dauern, um hier einen Standard herzustellen, oder ist das überhaupt möglich in den nächsten Jahren in einer Legislaturperiode, um westlichen Kriterien journalistischer Freiheit wieder zu genügen? Was glauben Sie, Peter Techet?
Also eines ist wirklich fraglich, ob die Opposition gewinnen kann. Es ist 50-50%, aber das Wahlrecht spielt nicht für die Opposition. Aber auch wenn die Opposition gewinnt, was die Staatsfernsehen anbetrifft, da können sie vieles machen. Also da ist nichts verfassungsrechtlich sozusagen abgeschirmt. Also die können da vieles machen. Da kann man auch mit einfachen Mehrheiten neue Zustände schaffen. Das wäre möglich. Natürlich arbeitsrechtlich weniger, weil die dann viele Menschen rausschmeißen müssten, die dann wahrscheinlich dann dagegen anklagen werden. Aber es ist möglich. Bei diesem anderen, bei diesem Keshma, diese Stiftung, ist es viel schwieriger, weil es eigentlich eine staatlich finanzierte, aber private Stiftung ist. Das heißt, der Staat kann praktisch keinen Einfluss auf diese Stiftung nehmen. Was sie machen können, dass sie die staatliche Finanzierung vielleicht beenden und dadurch diese Stiftung vielleicht abtrocknen lassen, weil es natürlich auch so, dass es viele regierungsnahe Zeitungen gibt, die wahnsinnig viel Geld gerade Inserate erhalten, aber eigentlich nicht so von vielen Menschen gelesen werden. Also es ist sehr oft eigentlich eine Korruptionsquelle. Nicht alle diese Zeitungen haben eigentlich einen riesengroßen Einfluss auf die Gesellschaft. Aber was das Staatsfernsehen anbetrifft, da könnte eine neue Regierung eigentlich viel machen, gut machen.
Wie sehen Sie diese Sache, Ivo Mainzen?
Ja, also ich bin ja da skeptisch, ob es da wirklich eine neue Regierung gibt. Also das ist ein anderes Thema vielleicht. Aber man wird natürlich sehen müssen, weil die neue Regierung ist ja nicht dann einfach irgendwie pro-demokratisch und superliberal, sondern es sind ja wirklich, also es ist ja eine wahnsinnig heterogene Truppe, die da zusammengekommen ist. Auch dieser Peter Markizay, der Oppositionskandidat, ist eine nicht ganz unproblematische Figur, der natürlich jetzt Orbán in gewissen Positionen, wenn es um Migration geht, wenn es um Geschichtspolitik geht, steht er ihm nichts nach. Also muss man dann auch sagen. Aber klar, ich meine, es wird sicher einfach, ich glaube, die Opposition, wenn die gewinnt, wird sich sicher bemühen, gewisse Konfrontationen nicht aktiv zu suchen, oder? Weil das ist ja dann auch wiederum eine Frage, hat man eine Regierung, die aus dieser Wagenburg-Mentalität hinaus und aus diesem Wir gegen Brüssel, wir gegen die Muslime, wir gegen auch immer, ob das quasi ihr Grundstock ist, ihr politischer Grundstock, oder ob es um andere Dinge geht. Und ich denke schon, dass man erwarten kann, dass diese unheimliche politische und wirtschaftliche Zentralisierung von Macht, die Viktor Orbán in den letzten 11 Jahren quasi angehäuft hat, durchgeführt hat, dass das sich schon ein Stück weit auch auflösen wird. Das Problem, das ich sehe, ist, dass ja inzwischen auch jetzt, also es gibt ja diese Medienstiftung in Ungarn, aber auch jetzt im Verlauf des letzten Jahres wurden ja ganz viele neue Stiftungen geschaffen, wo sehr viel Staatsvermögen eigentlich aus dem regulären, diesem Besitz rausgeführt wurden in diese stark politisch kontrollierten Stiftungen. Und das ist dann einfach die große Frage, wie macht man das rückgängig und wie vor allem macht man das rückgängig innerhalb eines rechtsstaatlichen Rahmens, oder? Das sind dann wirklich große Probleme und große Zielkonflikte, die sich dann da auch ergeben. Und das wird sich dann schon zeigen müssen, inwiefern diese heterogene Koalition da überhaupt handlungsfähig ist, weil Viktor Orbán wird auch in der Opposition ein wichtiger Faktor bleiben.
Wo können wir als Demokratien, zum Beispiel jetzt auch im Hinblick auf die Erweiterung am Westbalkan, in den Strukturen und auch von den Gesetzen her achten, damit es nicht zu so einer Entwicklung kommt, die ja, wie wir vorhin schon bemerkt haben, eigentlich völlig den Gesetzen folgend stattgefunden hat. Was glauben Sie, Peter Dechert?
Also wenn wir das richtig zurückverfolgen wird, da kann man sagen, dass eigentlich das ursprüngliche Wahlgesetz war in Ungarn auch ziemlich problematisch. Also sozusagen der Hauptfehler war, dass Viktor Orban mit circa 50% eigentlich schon 2010 eine Zweidrittelmehrheit im Parlament ergattern konnte, was natürlich wegen dem früheren Gesetz schon möglich war.
Jetzt ist es so, dass laut Eurobarometer die EU-Zustimmung in Ungarn ja sehr hoch ist, viel höher als beispielsweise in Österreich bei der Bevölkerung. Wie würde die Bevölkerung reagieren, wenn die EU aktiver wäre im Medienbereich, wenn dort auch ein öffentlich-rechtlicher Sender aus Brüssel oder aus Straßburg initiiert würde, in Kooperation beispielsweise mit dem ORF oder mit der ARD? Kann man sich sowas vorstellen? Und das Zweite, würden Sie sowas begrüßen? Denken Sie, dass die EU sich aktiver in den osteuropäischen Ländern im Medienbereich engagieren sollte und Anschub, Hilfe geben, so wie sie es in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat?
Es gibt auch heutzutage eine ungarischsprachige Redaktion von Euronews, aber die haben nicht so keinen großen Einfluss. Es ist auch wahrscheinlich auch in Österreich nicht der beliebteste Sender. Ich würde das begrüßen. Also ich denke, es ist auch immer ein Problem im Verhältnis zwischen der EU und Ungarn, dass die EU auch immer nur die staatliche Ebene als Partner wahrnimmt. Und das war auch früher immer wieder die Idee, dass zum Beispiel die EU Förderungsgelder nicht nur direkt an die staatliche Ebene verteilen sollte und dann der Staat entscheidet, wer das Geld kriegen kann, sondern dass auch zum Beispiel die lokale Ebene, weil wie gesagt, seit 2019 gibt es oppositionelle Macht in einigen Städten, wie in Budapest zum Beispiel, auch, aber auch in Szeged, Pécs und so weiter, die sind oppositionell regiert, aber die können nicht oder sehr wenig direkt Geld von Brüssel kriegen, weil alles durch die ungarische Regierung verteilt wird. Und das wäre auch eine Möglichkeit für die oppositionelle Redaktion oder einfach unabhängige Redaktion, dass sie direkt Geld von Brüssel, von einem Medientopf, von einem Medienförderungstopf beantragen könnten.
Wie ist da Ihre Annäherung an das Thema, Ivo Mainzen?
Also ich habe nicht den Eindruck, dass die EU eine Strategie wirklich hat für den Westbalkan.
Vielen Dank für Ihre Expertise, vielen Dank für die Positionen, die Sie uns auch angeboten haben. Und wir hoffen, dass es gut wird, oder?
Es wird weitergehen und es bleibt ja extrem spannend. Und ich meine, das ist ja auch das Tolle. Also ich glaube auch, das ist auch vielleicht ein Aufruf von die HörerInnen und Seher. Ja, interessieren Sie sich für diese Region, weil sie ist wichtig, sie ist nah. Und da passieren Sachen, die dann für uns auch relevant werden. Und das ist total spannend. Und ja, reisen Sie dorthin und reden Sie mit den Leuten, weil das ist eh das Wichtigste.
Alles Gute und bis bald wieder. Danke vielmals.
Ja, herzlichen Dank.
Diese Folge von Kontinent, dem Medienmagazin, wurde produziert von Inspiris Film in Zusammenarbeit mit VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien, in Kooperation mit Radio Klassik Stephansdom und begleitet von der Wochenzeitung Die Furche. Außerdem gefördert durch die Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien, realisiert in redaktioneller Unabhängigkeit. Das Redaktionsteam bestand aus Iris Haschek, Max Janka, Kari Koren, Momo Kunishio und Golly Mabo.